Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Aktenzeichen, Hertha Müller, die Nacht ist aus Tinte gemacht. Impressionen einer Literatur-Nobelpreisträgerin zum 60. Geburtstag, eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Hertha Müller ist die 12. Frau in der Geschichte des Literaturnobelpreises. Sie feiert an diesem 17. August ihren 60. Geburtstag. Hertha Müller gilt als Dichterin der Heimatlosigkeit, sowohl der inneren als auch der äußeren Heimatlosigkeit. Immer wieder hat sie gegen das Vergessen angeschrieben und so an den hohen Wert der Freiheit erinnert, die niemals selbstverständlich ist. Hertha Müller ist eine hochpolitische Schriftstellerin, die in ihren unbeugsamen wie einfühlsamen Umgang mit den Verwundungen der deutschen und europäischen Geschichte den höchsten literarischen Ansprüchen genügt. Es folgt hier keine literarische Kritik über das Gesamtwerk von Hertha Müller, vielmehr lassen wir die Autorin selbst zu Wort kommen. In »Die Nacht ist aus Tinte gemacht« erzählt die Literaturnobelpreisträgerin ihre Kindheit im rumänischen Banat. Aus dem Gespräch heraus, ohne Manuskriptvorlage, erzeugt ihre behutsam sich vorantastende Stimme eine dichte, spannungsreiche Atmosphäre, in der vor dem Ohr des Hörers eine Welt zum Leben erweckt wird, die nur noch in der Erinnerung existiert.
Wenn man etwas über Rumänien weiß, dann kennt man Siebenbürgen. Die meisten, wenn sie wissen, dass ich aus Rumänien komme, sagen sie automatisch Siebenbürgen. Das Banat kennt überhaupt niemand. Dass es diese beiden deutschsprachigen Gegenden gibt, dass die miteinander gar nichts zu tun haben, weder von der geografischen Lage noch von den beiden deutschen Minderheiten, die es da gibt. Also dass es völlig voneinander getrennte, auch Einwanderungsgeschichten sind, getrennte Zivilisationsgeschichten. Also das eine, Siebenbürgen, waren 800 Jahre, also schon viel länger vorhanden, die deutsche Minderheit dort. Dann, dass die evangelisch sind in ihrem Glauben. Dann ist es natürlich dadurch, dass es eine ganz andere Landschaft ist, es ist im Karpatenbogen eingeschlossen. Es ist eine Hochebene. Die haben also kulturell gesehen auch eine ganz andere Geschichte. Es gab dort auch eine Mittelschicht. Es gab ein Bürgertum. Es war auch eine städtischere Landschaft. Dadurch, dass es wenig Ackerbau gab, gab es auch nicht so viele Dörfer, sondern mehr Städte, Kleinstädte. Darum auch ganz andere Lebensweisen. Der Dialekt ist ein völlig anderer. Und dann im Banat, das liegt ja an der ungarischen, heute serbischen Grenze. Das ist eine Ebene, also Flachland, soweit das Auge reicht. Es ist Ackerbau die Hauptbeschäftigung gewesen. Es gibt 2, 3 Städte und die meisten Ortschaften sind Dörfer und die meisten Leute dort haben auch als Bauern gelebt. Die sind ungefähr 300 Jahre dort gewesen, haben natürlich einen ganz anderen Dialekt. Diese Gegenden sind katholisch. Ich glaube, mit ganz wenigen Ausnahmen, hier und da so ein evangelischer Tupfer, aber im Großen und Ganzen sind es Katholiken. Es gab zwischen den beiden Minderheiten so gut wie keine Beziehungen. Das lag geografisch schon so weit auseinander. Dann waren die Karpaten auch dazwischen. Man ist ja nicht so viel hin und her gereist. Das einzige Gemeinsame ist, dass es seinerzeit zu K&K gehörte, beide Gegenden. Aber das war ja auch die Bukowina zum Beispiel auch. Also dass es deutsche Minderheiten waren. Es hat sich später ein bisschen, ist man sich näher gekommen nach 45, als dann die Leute, so wie ich auch, jetzt in die Stadt gegangen sind oder studieren. Natürlich hat man dann an verschiedenen Stellen in der Stadt, zum Beispiel Redakteure oder Universitätsprofessoren, oder da hat schon ein Austausch stattgefunden, hat man dann auch mit Leuten zusammen studiert, die aus Siebenbürgen kamen, oder es gingen Leute aus dem Banat nach Siebenbürgen studieren oder umgekehrt, und das war auch alles, was an Gemeinsamkeiten vorhanden war. Also die Siebenbürger nennen sich Siebenbürger Sachsen, die Banater nennen sich Banater Schwaben. Also bei den Sachsen weiß ich es gar nicht so genau, aber bei den Schwaben ist das eigentlich ein Kunstname. Das hat mit dem Schwäbischen, wie man es hierzulande kennt, aus der Stuttgarter Umgebung, sehr wenig zu tun. Diese Leute, die damals dort kolonisiert wurden von Maria Theresia, die sind aus Ulm, also an der Donau, eingeschifft worden. Dieses Schiff hieß, glaube ich, Ulmer Schachtel. Und die haben sich von dieser Abfahrtsstelle aus, haben die sich Schwaben genannt. Aber die Leute kommen aus ganz verschiedenen Gegenden. Das war damals eine wahrscheinlich zusammengewürfelte Anzahl von Menschen, die aus verschiedenen Gründen wahrscheinlich nichts zu verlieren hatten und dann in diese Gegend gegangen sind, wo man ihnen Boden versprochen hat. Und die kamen aus allen möglichen Richtungen. Und es war also keine einheitliche Bevölkerung, die dorthin aufbrach.
Hertha Müller beginnt ihre literarische Karriere unter schwierigsten Umständen, die kaum ahnen lassen, dass sie einmal den höchsten Preis erhalten wird, den die Literatur zu vergeben hat. Geboren am 17. August 1953, wächst sie deutschsprachig in dem kleinen Ort Nützkidorf in Rumänien auf, wo seit Jahrhunderten Banater Schwaben leben, die ihre Kinder in deutsche Schulen schicken. Erst mit 15 Jahren lernt sie Rumänisch, besonders unter dem Druck der kommunistischen Regierung unter Ceausescu. Verlebt sie ihre Kindheit heimatlos und unfrei in einer demoralisierten Dorfgemeinde, die schweigt und überdies die eigene Nazi-Mittäterschaft nicht ausgearbeitet hat. Der je zornige Vater war SS-Mann, die Mutter physisch belastet durch 5 Jahre Zwangsarbeit in einem russischen Arbeitslager. Missgunst und Misstrauen, Selbstsucht und Ungerechtigkeit sind ihre ersten Lebenseindrücke. Sie beginnt zu schreiben, auf Deutsch, um dem Schweigen und der existenziellen Angst zu begegnen.
Große Teil der Felder um das Dorf herum gehörte meinem Großvater. Und das war ja auch schon eine sehr entwürdigende Lage, dass meine Mutter dann als Bäuerin, als LPG-Bäuerin auf demselben Feld, das ihr früher gehörte, arbeiten musste und nur vom Staat dann bezahlt wurde. Wenn die abends nach Hause kam vom Feld, an diesen Dialog kann ich mich sehr gut erinnern, dann hat mein Großvater gefragt, wo warst du heute? Und dann hat sie gesagt, da oder dort, also auf dem Katzenbuckel oder hinterm Friedhof oder wo eben das Feld war. Dann hat er gesagt, was wird dort jetzt angebaut? Darauf hat sie schon gar nicht mehr geantwortet. Dann hat sie gesagt, Vater, lass das sein, es gehört uns nicht mehr. Und das war immer dieser Dialog. Und der sagt ja schon sehr viel. Als meine Mutter aus dem Lager nach Hause kam, nach 1950 von der Zwangsarbeit. Inzwischen war mein Großvater auch kurz im Lager als Großgrundbesitzer, als ausbeutende Klasse im Lande, aber in Rumänien. Meine Großmutter war dann allein. Der Sohn war ja im Krieg gefallen. Dann hat meine Mutter geheiratet und das Haus, ihr Elternhaus, in dem meine Großeltern und sie dann und ich später dann ja auch alle zusammen, wo wir wohnten, das war dann vom Staat besetzt. Also meine Großmutter hatte dann noch ein Zimmer und alle anderen Räume waren vom Staat besetzt. Dort hatten sie teilweise Büros und teilweise Diese vielen Dachböden, wo mein Großvater früher das Getreide hatte, die wurden jetzt vom Staat benutzt. Dort hat der Staat, haben sie hinten und vorne nochmal ein Tor gemacht. Und dann, da kann ich mich noch erinnern, sind die Traktoren an der einen Hausseite reingefahren, haben das Getreide dort abgeladen und sind am anderen Tor herausgefahren den ganzen Tag. Als meine Eltern geheiratet haben, hat mein Großvater ein Gesuch gemacht und gesagt, ja, seine Tochter hat jetzt geheiratet und sie bräuchten jetzt das Haus für sich. Und dann hat man meine Eltern erpresst. Dann hat man gesagt, man räumt nur 2 Zimmer leer. Also der Staat zieht sich aus den beiden Zimmern zurück, wenn meine Eltern in die LPG eintreten. Und dann sind meine Eltern in die LPG eingetreten. Und als ich noch ein Kind war, ging das noch mit den Traktoren einige Jahre. Und dann irgendwann wurde das Haus wieder freigegeben. Das war ja auch wieder so eine Usurpation. Also nachdem man das alles enteignet hatte, man hatte das selbst als Getreidelager benutzt nachher. Nicht nur, dass der Staat dir alles wegnimmt, sondern er benutzt es dann selbst und bringt dir das Getreide von deinem Feld herein, das dir nicht mehr gehört, und das Getreide, das dir nicht gehört. Und insofern hat ja mein Großvater praktisch jahrelang, wurde er gezwungen, seiner Enteignung immer wieder zuzusehen, in den verschiedensten Bildern, die der Staat ihm dann vorgesetzt hat. Und ich glaube, vielleicht ist das auch der Grund gewesen, weshalb er das so schwer verwunden hat. Sonst hat man darüber nicht gesprochen, das hat ja alle betroffen. Es wurden ja alle enteignet, manche hatten nicht so viel, manche hatten weniger Feld, aber im Grunde waren die Leute ja auch ihres Lebensinhalts beraubt worden. Es waren ja generationenlang, 200 Jahre lang waren das ja nur Bauern. Und dann plötzlich, was bist du für ein Bauer, wenn du kein Land hast? Insofern hast du auch keinen Lebensinhalt mehr und auch keine Lebensgrundlage, auch materiell gesehen. Insofern wurden die Leute ja total aus ihrer Biografie hinaus katapultiert. Darum hatten ja auch die meisten diesen Sozialismus überhaupt nicht akzeptieren können, weil er ja mit solchen Drangsalierungen angefangen hat.
Im Jahre 1987 erhält Hertha Müller die Ausreisegenehmigung aus Rumänien und übersiedelt nach Berlin, wo sie seither lebt, heute als deutsche Staatsangehörige. Zwischen 1984 und 1994 erscheinen 10 Bücher. Besonders der Roman Herztier erhält öffentliche Anerkennung. Auch die weiteren Veröffentlichungen, inzwischen sind es mehr als 2 Dutzend Bücher, kreisen um Themen der eigenen Vergangenheit während des totalitären Regimes in Rumänien. Im Jahre der Nobelpreisverleihung 2009 erscheint ihr vielbeachteter Roman Atemschaukel, der an das Schicksal ihres Landsmannes erinnert, der als 17-Jähriger verschleppt wurde und in einem sibirischen Arbeitslager zubrachte, nur weil er Deutsch-Rumäne war. Neben ihrer intensiven schriftstellerischen Arbeit findet Hertha Müller heute immer wieder Zeit für öffentliche Aufgaben. Sie nimmt Gastprofessuren wahr, unterrichtet an verschiedenen amerikanischen Universitäten und hält vielbeachtete poetische Vorlesungen. Eine Konstante in ihrem Leben ist ihr unermüdlicher Einsatz für Menschenrechte und die öffentliche Kritik an intellektueller Feigheit. Wie zum Ausgleich gelingt es ihr, sich mit ihrer sogenannten Schnipselpoesie eine eigene, verspielte, surreal-impressionistische Gegenwelt zu schaffen.
Gewisse Dinge sind ja, weil sie in der allerersten Sprache da waren, bleiben sie immer entscheidend. Oder ich finde das Wort Leib und Seele gewandt, schön. Das ist ja Poesie. Also, dass man, nur weil ein Kleidungsstück in einem ist, dass man dann meint, weil es von oben nach unten geht, dass es die Seele auch einpackt oder dass es die Seele wärmt und dass das zusammengehört, dass einem in diesem Kleidungsstück nichts passieren kann. Also, oder der Himmelsschlüssel, Tintentrauben, viele Pflanzen hatten schöne Namen wie das Froschgörschel, das waren diese Löwenmäulchen. Es ist ja immer so wie ein Wunder, was, welche Augen in welcher Sprache sind. Was führt dazu, dass die eine Sprache dieses Wort für etwas hat und die andere Sprache hat ein ganz anderes. Und bei Pflanzen wird es ja sehr deutlich, weil es ist ja dieselbe Pflanze. Naja, und dann, was gab es noch im Haus? Es gab eine Veranda, die war mit Weinreben, mit wildem Wein zugewachsen. Die hießen Tintentrauben. Der wilde Wein hieß Tintentrauben. Und das war auch meine Assoziation zur Tinte, dass man in der Nacht von der Tinte ertränkt wird. Ich kannte ja sonst keine Tinte oder sie hat mich nicht beschäftigt, sondern dass die blauen, dunkelblauen, schwarzblauen Trauben, die haben immer die Hände so verfärbt. Und das ging tagelang nicht aus der Haut raus. Und ich dachte immer, die Nacht ist aus diesem Saft, aus diesen Trauben gemacht.
Sie hörten Aktenzeichen. Hertha Müller, die Nacht ist aus Tinte gemacht. Impressionen einer Literatur-Nobelpreisträgerin zum 60. Geburtstag. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.